Guten Morgen. So sieht das Wunder der Vermehrung aus, ganz früh am Morgen schon. Sehr gut. Schön, euch alle zu sehen. Ich soll euch liebe Grüße sagen von Elke, meiner Frau. Die ist heute zu Hause in Pforzheim. Wir wohnen in einer, mit unserer Kirche in einer Baptistengemeinde. Wir sind gerade dabei, so eine Fusion hinzukriegen. Und sie ist so ein bisschen der Schlüssel. Sie ist so Muttergemeinde und wenn die nicht da ist, dann weiß keiner, was er tun soll. Und deswegen ist gut, wenn sie zu Hause ist und ich darf unterwegs sein. Ich freue mich wirklich, euch zu sehen. Einige erkenne ich noch wieder. Manche sehen besser aus wie vorher. Ich weiß nicht genau, wie ihr es gemacht habt, aber einfach gut. Ich war vor ein paar Wochen eingeladen, da hatte jemand goldene Hochzeit. Das war auch ein mega Erlebnis. Ich kam aus Rumänien. Ursprünglich waren dann in Deutschland und es war total süß. Sie wurden dann interviewt, was so alles in ihrem Leben gewesen ist und es gab eine Geschichte, die musste ich euch erzählen, die hat mit der Predigt nichts zu tun, aber sie ist trotzdem gut. Der Mann wird gefragt, hör mal, wie war das? Hast du eigentlich in 50 Jahren Ehe mal an Scheidung gedacht? Und jetzt kommt der Satz. Er schaut den Enkel an und sagt, Scheidung kommt bei uns überhaupt nicht in Frage. Mord schon, Scheidung nie. Das passiert nur bei Frommen, sowas. Nein, ganz im Ernst. Wir sind ja manchmal unterwegs und wir fragen uns, Gott, bist du mit uns? Können wir irgendwas machen? Ich weiß nicht, ob du so gestrickt bist. Ich bin so ein auf leistungsgetrimmter Mensch. Das heißt, ich frage mich immer, mache ich alles, was nötig ist? Habe ich alles irgendwie in Bewegung gebracht? Habe ich mich gut genug vorbereitet? Liegt es irgendwie an mir, wenn die Sachen nicht vorwärts gehen? Kennt ihr das? Dass man so dann so Selbstzweifel hat? Und das führte so ein bisschen dazu, dass ich mit meinen Kollegen zusammen, wir sind in Pforzheim in so einer Allianz, da sind die ganzen geistlichen Leiter zusammen und wir überlegen so 2-3 Mal im Jahr, was können wir tun, um die Stadt irgendwie in Bewegung zu kriegen. Und wir hatten einen Gastsprecher und dieser Gastsprecher sagte, Leute, schaute uns an, ganz tief ins Auge und sagte, was euch fehlt und was uns fehlt, ist die erste Liebe. Und wisst ihr, was sofort bei mir im Herzen passierte? Weiß nicht, ob das was passiert bei dir, wenn du hörst, wir müssen wieder zurück zur ersten Liebe. Ich habe sofort überlegt, bete ich genug? Habe ich genug die Bibel gelesen? Habe ich genug in Leute investiert? Habe ich genug in meine Familie investiert? Ist mein Heiligungsleben richtig? Und ich ratterte sofort die Liste durch, was man alles als ordentlicher Christ tun muss, damit es auch gut funktioniert. Kennst du das? Und ehrlicherweise hatte ich auch sofort Verdammnisgefühle, weil ich wusste genau, bestimmte Punkte habe ich überhaupt nicht wirklich auf dem Schirm. Und ich mache auch nicht alles richtig. Und frag meine Frau, dann kommt noch mehr dabei raus, was nicht funktioniert. Und frag mal bei dir in der Family nach, dann kannst du auch staunen, was da alles so rauskommt. Und wenn du deine Kinder fragst, ey, dann wird es richtig spannend. Ja? Dann gehst du von einer Buße zur nächsten. Und so saß ich da und ließ das so an mir vorüber wie passieren und dachte, boah, Mann, ja, zurück zur ersten Liebe. Da war ich noch knackig, da war ich frisch, da brannte ich, da war ich leidenschaftlich. Da war kein Weg zu kurz, kein Gottesdienst zu lang, keine Veranstaltung zu häufig. Von 7 möglichen Tagen war ich 8 Mal im Gottesdienst. Es war, hey, das waren Zeiten. Und heute, sei ehrlich, 3 Gottesdienste in der Woche, hör mal, hat die Kirche nichts zu tun oder was? Ich habe auch noch was zu arbeiten. Und wir merken, die Zeiten ändern sich dann irgendwie. Und ich spürte, wie so dieser Verdammnischarakter immer größer wurde, je länger die Veranstaltung ging. Als ich zu Hause war, habe ich das meiner Frau erzählt. Das hilft immer. Ja? Geh nach Hause, erzähl es deiner Frau. Und wisst ihr, was die macht? Die fragt mich und sagt, willst du wirklich zur ersten Liebe zurück? Und ich habe tief nachgedacht. Was für ein ketzerischer Gedanke. Hör mal, das steht in der Bibel, Schatz. Offenbarung, Gemeinde von Ephesus. Da sagt der Herr ausdrücklich zur Kirche, ja, zurück zur ersten Liebe. Sagt meine Frau, ich will das nicht. Hör mal, was bist du für eine ungläubige Liese? Was ist los mit dir? Und Leute, ich saß da und habe über meine erste Liebe nachgedacht. Meine erste Liebe hatte schwarze Haare. Sie war mega sportlich. Das war überhaupt die Traumfrau schlechthin. Alle wollten sie. Und ich habe ein halbes Jahr Anlauf genommen, um ihr endlich meine Liebe zu gestehen. Und ich weiß noch, wie ich vor ihr stehe und sage, Petra, ich mag dich total. Und sie schaut mich an und sagt, ich mag den Bernd aber lieber, der hat einen schöneren Gürtel als du. Ich hatte das zarte Alter von 6 Jahren gerade erreicht, war in der ersten Klasse, sie war 6,5. Leute, ich wusste mit meinem Frust nicht anders hin, ich habe Bernd verprügelt. Und der wusste gar nicht, wie ihm geschieht, der arme Kerl. Aber irgendwie musste ich ja mit meinem Liebes, was auch immer, irgendwo hin. Meine erste Liebe. Und du stellst schon fest, so nicht alles ist erstrebenswert in der ersten Liebe, oder? Und ich hatte, fing an, so leise Zweifel anzumelden, ob erste Liebe wirklich das Ideal ist, dem wir hinterher eifern sollten. Habe ich ein bisschen weiter überlegt. Ich hatte noch mal eine Traumfrau. Also ich weiß nicht, wie es euch Männern geht. Ja, wir haben öfter eine Traumfrau, bis wir dann die richtige erwischen. Oder die nicht schnell genug weglaufen kann und wir sie endlich fangen können. Ja, wie auch immer. Ich stand kurz vorm Abitur. Ich hatte meine Berufswahl getroffen und ich wusste, ich will Pastor werden. Und dann kam vor diesem theologischen Seminar der Bewerbungsbogen, was man alles für Anforderungen erfüllen sollte. Und unter anderem stand da, dass es nicht erlaubt ist, während der Studienzeit zu heiraten. Entweder man heiratet vorher oder nachher, aber während der Zeit soll man sich auf das Studium konzentrieren. Kannst du dir meinen Herzenskonflikt vorstellen? Da war die Frau meines Lebens. Jetzt soll ich 3,5 Jahre warten? Die sind wohl nicht ganz dicht. Und mir kam die einzig richtige Lösung. Ich habe gedacht, ich muss den Hochzeitstermin davor hinkriegen. Also hatte ich dann endlich einen Termin. Am Donnerstag hatte ich mathe-mündliche Prüfung. Am Freitag hatte ich Standesamt. Und am Samstag war die kirchliche Trauung. Ey, Hammer! Und ich habe das alles irgendwie hingekriegt. Leute, und dann ging die Hochzeit elend. Und als ich endlich fertig war, meine erste Hochzeit, die habe ich einfach verschlafen. Ich war so müde, ich war einfach fertig. Und ich dachte, erste Liebe habe ich verschlafen. Mist. Und ich stellte fest, vielleicht haben wir das mit der ersten Liebe nicht so richtig verstanden. Vielleicht meint ja Gott was ganz anderes. Und hat gar nicht so einen Leistungskatalog, den er von uns erwartet, sondern vielleicht bedeutet erste Liebe ja tatsächlich was anderes. Denk mit mir darüber nach. Als ich mein erstes persönliches Jesus-Erlebnis hatte, war ich in der 11. Klasse. Mein Vater hatte ein Heilungswunder von Gott erlebt und das hatte mein Denken so ein bisschen in Bewegung gebracht und das führte dazu, dass ich vor lauter Verzweiflung anfing, die Bibel zu lesen. Weil dieser Gedanke bei mir griff, also wenn es einen Gott gibt und er es im Buch geschrieben hat, in dem man ihn entdecken kann, dann sollte ich das machen. Also habe ich die Bibel mit in die Schule genommen, weil da hatte ich am meisten Ruhe zum Lesen. Die Lehrer haben sich gefreut, dass ich ruhig war und ich war froh, dass sie mich in Ruhe gelassen haben. Und dann kam dieser Moment, der mein Leben geprägt hat, als ich in der Deutschstunde bei Frau Schellhorn plötzlich ein Gotteserlebnis habe und wusste, Gott liebt mich und er spricht zu mir. Das war so schockig, das war so emotional, das hat mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Und nachdem mir klar war, Gott liebt mich und er redet zu uns und er kann tatsächlich in unser Leben hineinschauen, war mir klar, ich will für diesen Gott irgendwas machen. Und es kam genau das, was passiert. Ich hatte keine Ahnung, was man machen sollte, aber Johannes der Täufer war so mein Favorit. Buße predigen und ey, kehr um und sonst die Hölle wartet auf dich. Also fing ich an, in jeder großen Pause auf dem Schulhof auf das Blumenbeet zu klettern und zu predigen, Jungs, ihr müsst euch bekehren, sonst wird das nichts. Das war nicht schlau, aber man wird bekannt. Also das hilft zur Bekanntheit. Das hilft nicht wirklich sonst im Leben, aber hey, und ich sag euch, ich war ein super Prediger. Ich war jeden Samstag vor Karstadt, da war der Wochenmarkt. Und ich bin jeden Wochenmarkt, wenn ich nach Hause ging, hatte ich immer 2 Taschen mit Gemüse. Und meine Mutter hat mich immer gefragt, wo ich das Zeug hier habe. Und ich habe immer geantwortet, Mama, die werfen mir das zu, ich muss das nur aufsammeln. Ich war wirklich, also ich war ein mächtiger Prediger, also ein Gemüseprediger. Und dann habe ich irgendwann rausgekriegt, es gibt so christliche Zeitschriften, die nennt man Traktate. Schon mal gehört? Und damit habe ich die Leute traktiert. Deswegen heißen die auch Traktate, weil ich habe das vorher gar nicht verstanden. Ich glaube, ich habe mindestens so viele Leute mit meiner Art zu glauben vom Kopf gestoßen, wie vielleicht manche auch tatsächlich zum Nachdenken gekommen sind. Aber meine Phase der ersten Liebe hat eine Menge Opfer gebracht, hinter sich gelassen. Die Strecke war gepflastert mit totgepredigten Leuten. Und mir war klar, mit der ersten Liebe, das muss Gott irgendwie anders gemeint haben. Stimmt's? Denk mal drüber nach. Bedeutet erste Liebe wirklich, dass Gott von mir erwartet, dass ich für ihn die Bäume ausreiße und die Welt verändere? Dass ich anfange, den besten Lebensstil zu leben, zu dem ich irgendwie fähig bin? Was könnte erste Liebe bedeuten? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Mann gehört habt, der heißt Max Lucado. Der hat unglaublich viele Bücher geschrieben, christliche Bücher. Ich habe nachgelesen, 145 Millionen Bücher hat der Mann verkauft. Sag, wie viele Wanderbücher hast du verkauft? Okay, also ist noch Luft nach oben. 145, ey, der Mann hat wirklich was fürs Reich Gottes gerissen. Und ich las in diesem Interview, ich war ein Pastor, der es allen recht machen wollte, der für jedes Problem eine Lösung finden wollte, eine Antwort auf jede Frage, der leidenschaftlich für Jesus brannte. Der wollte diese erste Liebe leben, das Beste und alles für Jesus. Und dann geht das Interview weiter. Um zur Ruhe zu kommen, half mir der Alkohol. Irgendwann fand meine Familie das heraus und dann mein Umfeld. Und ich war zu einem frommen Betrüger geworden. Dabei liebte ich Jesus, wollte ihm dienen. Ich wollte diese erste Liebe leben, alles für Jesus. Und der Mann merkt, wie er es nicht leben kann, wie er ausbrennt dabei. Wie ihm die Kraft fehlt und er nicht weiß, wo kriege ich es her. Und du jedes Mal mit einem schlechten Gewissen rumläufst, weil du hast das Soll, das man erwartet, nicht erfüllt. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Du sitzt im Gottesdienst und du hörst, man sollte mehr beten. Und die ehrliche Antwort ist, das stimmt immer. Du hörst das, hey, wir sollten mehr das Wort Gottes lesen, stimmt's? Stimmt auch immer. Ich sollte netter zu einem Nachbarn sein, nicht dauernd die Katze verprügeln. Stimmt auch immer. All diese Sachen, die stimmen immer und eigentlich weißt du sie auch, aber die ehrliche Wahrheit ist, du schaffst es nicht zu leben. Und irgendwann ist der Anspruch so hoch, den du an dich selber hast. Ich will ein guter Ehemann sein. Ich will der gute Versorger meiner Frau und meiner Kinder sein. Ich will in der Gemeinde der Richtige, der Oberbeter sein. Ich will all diese Dinge machen. Du merkst, du kriegst sie nicht geregelt. Und dann hörst du, hey, wir müssen zurück zur ersten Liebe. Und du denkst dir, jawohl, würde ich gerne. Ich weiß bloß nicht wie. Ich schaffe das einfach nicht. Weiß irgendeiner, worüber ich gerade predige? Ich war in diesem theologischen Seminar. Und mein Lehrer, mein Klassenlehrer, war die geistliche Superkoryphäe dieser Schule. Hey, der wusste im Griechischen, was Pimpelmu und Pimpelmi heißt und wie das alles funktioniert. Der war bei jedem Einsatz dabei. Der Mann war der Oberbeter. Es gab keine Veranstaltung, wo er nicht vorne dran war. Und der Mann hatte noch Frau und Kinder und was und wie der das alles zusammenbrachte, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte nur tiefe Ergriffenheit, wenn ich ihn gesehen habe und dachte, hey, so ein Christ müsste ich werden. Herr Jesus, hilf mir, dass ich auch mal auf dieses Niveau komme. Irgendwann hörte er mit dem Schuldienst auf und übernahm eine Riesenkirche. Und dann war ich auf einer der Konferenzen und es stellte sich raus, er war nicht da. Und ich habe gefragt, wo ist er geblieben? Und sie haben mir gesagt, hey, der hat eine Dame in der Kirche gefunden, ist von seiner Familie raus, hat sich scheiden lassen, hat diese Dame geehelicht. Und ist raus aus dem Dienst, raus aus seinem Leben. Und ich dachte, hey, was ist los? Warum funktioniert diese Art von Christsein nicht? Warum funktioniert unsere Art, mit aller Kraft irgendwie Jesus nachzufolgen? Wieso bleiben so viele Leute auf der Strecke? Irgendwas geht schief, stimmt's? Und ganz offensichtlich, nur weil wir uns genug anstrengen, scheint es nicht auszureichen. Nur weil wir uns gute Vorsätze machen, scheint es nicht auszureichen. Und wenn ihr überlegt, wie viele Leute ihr kennt, die mal hier in der Kirche waren und nicht mehr sind, weil was auch immer in ihr Leben reingekommen ist, fangt an, darüber nachzudenken. Wieso ist das so? Und wenn das tatsächlich so wäre, dass wir genug Anstrengung haben und genug in dieser sogenannten ersten Liebe leben, dann klappt das schon irgendwie. Wie weit ist? Stimmt nicht. Und ich fing an, über den Satz meiner Frau nachzudenken. Es hilft manchmal, darüber nachzudenken, was die Frauen uns Männern sagen. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Meine Frau hat recht. Wenn ich zurückgehen würde zur ersten Liebe, zu unseren Anfängen, dann würde ich einen riesen Rückschritt in unserer Ehe machen. Denk mal drüber nach, wie war das am Anfang, als du nicht wusstest, wie der andere tickt? Als du Zeiten hattest, wo du dich über Zeug gestritten hast, das völlig unwichtig war? Wo du deine Positionskämpfe hattest, weil ja irgendeiner Recht haben muss? Ja, im Zweifelsfalle ist es immer Paragraph 1. Ja? Ihr kennt die Geschichten. Und wenn wir ehrlich sind, waren die ersten Zeiten unserer Liebe nicht die wirklich tollen. Und ich stelle fest, hey, je älter ich werde, je länger ich mit meiner großartigen Frau zusammen bin, desto tiefer wird unsere Liebe. Desto reifer, desto erwachsener. Ganz viele Dinge, die vorher nur auf Emotionen basiert sind, haben jetzt eine Phase, wo wir durch Tiefen gegangen sind, wo Erfahrung da ist und wo heute Stärke da ist. Stimmt's? Willst du wirklich zurück zu deinen oft kindischen, kindlichen Anfängen? Never ever. Die Dame, die ich heute kenne, ist die Dame, für die ich mein Leben opfern würde. Die Dame, die mit mir durch dick und dünn gegangen ist, die alle meine Schwächen ausgehalten hat, die alle meine Verrücktheiten ausgehalten hat, die mit mir durch die unglaublichsten Zeiten gegangen ist, ist meine tiefste und beste Freundin. Wenn ich irgendwas hätte, was ich ihr geben könnte, sie kann alles haben, es wäre mir egal. Ich erlebe Ehemänner, die sagen, mein Portemonnaie kriegt sie nicht. Du armer Schlumpf. Wenn sie nicht so auf dich geachtet hätte, wärst du gar nicht mehr da, dass du ein Portemonnaie tragen könntest. Leute. Diese Dame hat zu mir gehalten, als ich nichts hatte. Die hat zu mir gehalten, als alles zusammengebrochen ist, was oft zusammenbrechen konnte. Sie ist alles wert, was ich jemals haben könnte. Und ja, wahrscheinlich haben wir die Blauäugigkeit der ersten Phase hinter uns. Ja, aber wie heißt das so schön? Wenn du leben willst, musst du irgendwann mal aus dem Traum aufwachen. Ja? Merkst du jeden Morgen, stimmt's? Nur so kann man das Leben leben. Und ich habe das entdeckt. Es gibt was Schöneres als die erste Liebe, nämlich die Antwort ist alte Liebe. Liebe, die sich bewährt hat. Wo du merkst, da ist was Tiefes gewachsen. Wo du den anderen anschaust und der muss gar nichts sagen und du weißt, wie es ihm geht. Kennt ihr das? Leute, da haben wir was gelernt. Wenn meine Frau mich am Hosenbein zieht und ich genau weiß, was sie will, das ist spannend. Das ist das Zeichen, dass sie zu mir sagt, Schatz, sei nicht so peinlich heute. So, das ist so die letzte Bremse. Aber meistens, wenn sie an der Hose zieht, ist schon zu spät. Ist schon durch. Und wir merken, hey, das ist so ein Geschenk. Ja, unsere Hände werden runzlig und fleckig, aber unsere Hände halten besser zusammen wie je vorher. Stimmt's? Hey, dein Gesicht wird faltig, aber aus deinem Inneren strahlst du mehr wie je zuvor, weil da was gewachsen ist. Und ich finde, das ist so unglaublich schön. Und ich entdecke, vielleicht hat Gott diese Sache mit der sogenannten ersten Liebe völlig anders gemeint. Und ich merke auch, meine Liebe zu Jesus ist anders geworden. Früher brauchte ich Gottesdienste, wenn der Lobpreis die richtige Lautstärke hatte, wenn die richtigen Leute um mich rumstanden, dann wurde es ein guter Gottesdienst. Es ist cool, stimmt's? Gute Lobpreise sind cool, die richtigen Leute um sich herum zu haben, ist auch cool. Was machst du, wenn die nicht da sind? Fällt dann dein Glauben zusammen? Wenn der richtige Prediger nicht da ist, dein Herzens- und Lieblingsprediger? Sei entspannt, ich bin ja wieder da. Wenn du, was genau brauchst du? Und dann merkst du plötzlich, die Technik fällt aus, der Prediger ist nicht da, die Lobpreise sind alle in Urlaub, ja, Stefan treibt sich irgendwo in Ägypten rum und du denkst dir, was ist los? Der Heiland hat Urlaub. Leute, nicht der Heiland hat Urlaub. Ist es so? Und du merkst plötzlich, wow, was ist eigentlich erste Liebe? Und ich sage euch das Geheimnis von erster Liebe. Und die steht in 1. Johannes 4, Vers 19. Und da heißt es, wir lieben, nochmal, wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das zuerst geliebt sein kommt nicht von dir. Das zuerst geliebt sein kommt von ihm. Das ist das unglaubliche Geheimnis. Wenn du merkst, dass du ausbrennst, heißt das ganz simpel, du holst nicht genug Liebe. Das ist der Schlüssel. Wenn du merkst, hey, meine Kinder hatten das sofort raus. Wenn Marcelli in Mathe 5 lieferte, das war seine Lieblingszensur, jedenfalls in Mathe, dann wusste er genau, wann er den Zettel zum Unterschreiben bei Papa vorlegen musste. Er wartete, bis ich morgens meine stille Zeit und meine Andacht hinter mir hatte. Weil dann hatte ich genug Barmherzigkeit. Leute, wie ist das bei dir und bei mir? Wann bist du am barmherzigsten? Wisst ihr, wann ich am barmherzigsten bin? Wenn ich es gerade fröhlich verrissen habe, ich beim Herrn Jesus vorstellig geworden bin, um zu sagen, Herr, ich bin gerade die Losersocke und ich erlebe, wie Gott zu mir sagt, ich liebe dich trotzdem, Schmatz. Und meine Seele merkt, ich lebe von Gnade und Vergebung. Und dein Herz sättigt sich damit und plötzlich bist du barmherzig, du staunst über dich selber. Leute, das ist doch in jedem Bereich so, oder nicht? Ich bin so unglaublich begeistert, dass Gott nicht irgendwas von uns erwartet, was er uns nicht vorher gibt. Und wenn wir nur einigermaßen schlau sind, dann wissen wir, dass das Wichtigste am wichtigsten ist und deshalb auch unsere Priorität haben muss. Das Wichtigste früh am Morgen und ganz egal, wann du am Tag Zeit hast, ist, füll dich mit Liebe Gottes. Sonst wird deine Ehe schwierig. Sonst wird das Zusammenleben mit deinen Kindern schwierig. Dann wird das Zusammenleben in der Kirche schwierig. Dann wird das Zusammenleben mit deinen Leuten schwierig. Weil wir merken, wir können Liebe nur produzieren, wenn wir vorher geliebt wurden. Und wenn du es nicht irgendwo herhalst, wie sollst du es geben? Und wir machen dann den Fehler, dass wir denken, wir müssen Menschen anzapfen. Das Dumme ist, die wollen dich auch anzapfen. Mist! Was du finden musst, ist, du musst eine Quelle finden, die lieben kann, ohne dass sie was von dir will. Und das ist das Geheimnis, warum wir Gott so unbedingt brauchen. Und wenn du klug bist, dann nimmst du dir Zeit, am Morgen in dieser Liebe zu baden. Ich habe euch erzählt, wir sind mittlerweile in einer Baptistenkirche untergebracht. Ich gebe an, unser Raum ist dreimal so groß wie euer. Ich habe nichts dazu getan, ist mir einfach zugefallen. Übrigens, darunter haben wir 12 Kinderräume und aber okay, ich erzähle euch das nicht. Wir haben 4 Jahre lang gesucht, wie dumm. Ich weiß nicht, wie viel Immobilien wir angeguckt haben. Wir haben der Stadt auf den Wecker gelegen. Dann kriegten wir irgendwann raus, dass die Stadt vor Jahren Beschluss gefasst hat, aufgrund dessen, weil unsere Ausländerdichte so hoch ist in Pforzheim, keine kirchlichen Gebäude mehr in der Stadt zuzulassen, weil es innerhalb von einem halben Jahr über 40 Anfragen bezüglich einer Moschee gab. Und dann hat die Stadt Angst gekriegt und alles zugemacht. Wir hatten keine Chance, aus unserem Gebäude rauszukommen. Dann kam Corona. Corona war die Phase, wo ich dachte, ich sterbe innerlich, weil nichts ging. Und wir waren gerade im Aufbau der Kirche. Und mit dem Bahn hast du keine Chance, mit den Leuten mehr in irgendeiner Form zusammenzukommen, weil es geht einfach nicht. Ich habe gesagt, Herr, das geht so nicht weiter. Und dann geht die Tür endlich wieder auf. Die Kirche hatte sich während Corona fast verdoppelt. Wir brauchen Räume unbedingt, sonst sitzen wir im Rangerzelt irgendwie auf dem Messplatz. Das geht nicht im Winter. Und dann öffnet Gott die Tür zu dieser Baptistenkirche. Wow. Und ich sitze zum ersten Mal an einem Sonntagmorgen da vorne und schaue mir das an. Und der Herr sagt zu mir, hab ich's gemacht oder du? Und ich sage, Herr, du hast es gemacht. Und während ich da sitze, sagt der Herr zu mir, Energiekrise, wann habt ihr als Kirche in den letzten 40 Jahren so wenig Miete gezahlt wie jetzt? Und wir stellen fest, noch nie. Und alles, was wir in mühevoller Arbeit über Jahre probiert haben, machte der Herr. Und ich saß da und mir liefen die Tränen übers Gesicht, weil ich eine Sache verstanden hatte. Ich hatte vergessen, in seiner Liebe zu baden. Ich hatte vergessen, dass er zuerst liebt. Und wenn genug Liebe drin ist, kommt auch Liebe raus. Wann immer du dich ärgerst, denk gut drüber nach. Hast du genug Liebe vorher genommen? Oder stellt der Mangel dir gerade sehr deutlich vor Augen, dass du es nicht gemacht hast? Ich habe euch was mitgebracht, weil ich in meiner Kirche neben meiner Bibel in der Aktentasche immer die Bohrmaschine ab. Ehrlich, ich bin für die handwerklichen Dinge irgendwie mit zuständig. Seit Nördling klebt es mir an den Beinen. Wisst ihr, was ich bei der Bohrmaschine entdeckt habe? Egal, was du für ein großartiges Fabrikat kaufst, nützt das beste Fabrikat nichts, egal wie der Name heißt. Ja, du kannst bei Hilti anfangen und bei Parkside aufhören. Es nützt nichts. Was brauchst du? Du brauchst den Akku. Aber Leute, die Handwerker unter uns, kennt ihr das? Deine Frau hat zu dir gesagt, Schatz, da müsste man mal was machen. Nach einem Dreivierteljahr bist du endlich so weit, dass du was machen willst. Braucht bei uns immer ein bisschen. Du hast die Maschine mit. Du hast den Bohrer mit. Du hast den Akku mit. Du schiebst den Akku in die Maschine. Und du hast den Akku nicht aufgeladen. Und du machst es und denkst dir, Bohrer hin oder her, Hammer tut's auch, bam. Was ist der Gedanke, den du nie vergessen darfst? Wenn du kein Aufladegerät hast, nützt der ganze Laden nichts. Die beste Motivation hilft nicht. Leute, und das ist mit Gott und uns genauso. Wenn du nicht lernst, dich selber, dein Herzensakku in die Liebe Gottes reinzupacken und ihn da so lange zu lassen, bis dein Herzensakku aufgeladen ist, dann wird egal, was du machst, zu einer unendlichen Schwierigkeit. Und dann merken wir, dass uns am Ende alles nervt. Dass du am liebsten alles hinwerfen würdest. Dass du sagst, komm, ich bin so leer, ich bin so ausgebrannt. Was hast du vergessen? Du musst den Akku aufladen. Wie mache ich das? Wie lade ich meinen Akku auf? Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Und er hat in sein Wort, die Bibel, ganz viele Liebesbeweise reingeschrieben. Wisst ihr, wie man sich mit Liebe auflädt? Könnt ihr euch noch erinnern? Da haben wir Liebesbriefe geschrieben und gelesen. Gibt es noch irgendwen, der Liebesbriefe geschrieben hat? So ein paar Dinosaurier unter uns. Sehr gut. Ja, das war mal früher. Also einige von euch, die wissen gar nicht, was ist denn Stift und Papier? Keine Ahnung, aus welcher Zeit der redet. Ja. Hey, und das hast du gelesen und das hast du in dich aufgesogen. Weißt du noch einer, worüber ich rede? Oh, du bist der gut aussehendste Mann der Welt. Halleluja. Wahrheit macht frei. Oder was immer du gelesen hast. Ja? Und Gott sagt dasselbe zu dir. Er sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind. Habt ihr gewusst, was Jesus brauchte, bevor er gedient hat? Da kam die Taufe. Und in der Taufe passiert folgender Moment. Gott vom Himmel spricht runter und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und als das Herz Jesu trifft, fängt der Dienst von Jesus an. Leute, das ist das Geheimnis. Wir brauchen zuerst dieses Erfülltwerden mit der Liebe Gottes. Wir müssen wieder reinhören und uns Zeit nehmen, um diese innere Stimme zu hören. Wir müssen das erleben, wie das aus dem Wort Gottes rausspringt, unser Herz packt und sagt, ey, du bist geliebt. Und dann kommt natürlich sofort die Gegenstimme, die sagt, ja, aber du hast es nicht verdient. Und du sagst, stimmt, die Liebe Gottes wird ausgegossen in das Herz durch den Heiligen Geist. Und Römer 5, Vers 8 sagt, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Halleluja! Die Liebe Gottes ist glücklicherweise nicht von deiner oder meiner Leistung abhängig, sondern ganz alleine von seinem Entschluss, mich zu lieben. Wow! Und dann fängst du an, das anzuschauen. Und je mehr du das anschaust, desto mehr fängt diese Liebe Gottes an, dein Herz zu sättigen. Dann nimmst du dir Zeit im Gebet, im Lobpreis. Einfach während die Musik läuft, schaust du den Herrn an. Manche Leute schauen im Gebet immer ihr Problem an und dann beten sie immer ihr Problem. Soll ich dir sagen, was passiert, wenn du dein Problem betest? Das Problem wird größer. Wenn du aber anfängst, Jesus anzuschauen und Jesus anzubeten, wird Jesus größer. Jetzt kannst du dir überlegen, was du willst. Ja, ich will lieber Jesus angucken. Und dann merkst du, hey, da passiert was in deinem Herzen. Wow. Wenn du in einer guten Gemeinde bist, die mit den Geistesgaben unterwegs ist und du bist eine Weile dabei und betest in neuen Sprachen, dann merkst du, wie dein Inneres sich auflädt mit Kraft und Liebe Gottes. So Gott sagt zu dir, wann immer du an eine Herausforderung kommst, von der du merkst, dass sie dich überfordert, mach einen Schritt zurück und hol erstmal seine Liebe. Und wenn du das machst, staunst du plötzlich, was alles geht. Gott geht sogar so weit, dass er sagt, wenn diese Liebe uns ausfüllt, können wir sogar Feinde lieben. Das ist die Hoffnung für jede Ehe. Also wenn die Liebe ausreicht, um die Feinde zu lieben, dann wird es ja wohl auch für den Ehepartner reichen oder etwa nicht. So, denk drüber nach, hey, das hat was damit zu tun, dass wir genau diesen Punkt begreifen. Gott will nicht, dass du dich abrackerst. Gott will nicht, dass du das irgendwie rauszwingst. Gott weiß, dass wir das nicht machen. Und deshalb hol zuerst seine Liebe. Für alle die, die manchmal denken, aber Gott, ich habe doch so oft versagt. Kennst du die Geschichte von Petrus? Petrus, der Typ, der alles für Jesus machen wollte, der das hoch und heilig verspricht und dann elendig scheitert Was ist die Frage, die Jesus ihm stellt? Hast du mich lieb? Fertig, mehr nicht. Das war der Schlüssel. Hast du mich lieb? Hast du verstanden, dass du es gar nicht aus deiner Kraft machen musst, sondern dass du meine Liebe holen sollst, weil erst dann bist du liebesfähig. Ihr Leute, das ist doch das Geheimnis, oder nicht? Ich habe das immer wieder so erzählt, weil es hat mich damals so wie eine Offenbarung getroffen. Wir hatten unseren ersten Sohn, den haben wir adoptiert, Marcelli. Und Marcelli war ein Künstler. Er war wie Picasso. Kennt ihr Picasso? Man versteht nicht, was dran ist, aber es soll irgendwie Kunst sein. Und so ähnlich ging bei ihm auch. Er malte irgendwelche Bilder. Und wenn es ihm nicht reichte, dann ist der Steppke auf so einen Stuhl geklettert und dann hatte er eine größere Reichweite und das Bild konnte auch entsprechend hochwachsen. Und das findet man am Anfang auch irgendwie witzig als Eltern. Aber wenn du das oft genug gemacht hast, irgendwann nervt es. Und so kam dieser Nervmoment und meine Frau sagt eines Tages zu ihm, Marcelli, machst du das nochmal, dass du diese Tapeten vollmalst, dann unterhältst du dich mit Papa. Und natürlich, weil unser Sohn besonders klug ist, hat das ungefähr einen halben Tag gereicht. Es kam der Abend und ich höre plötzlich die Stimme meiner Frau, so zart, wie sie immer klingt. Marcel! Jetzt redest du mit Papa. Und dann hörte ich, wie er die Treppe hochkommt und ich saß im Büro und er kam schon mit so einer Büßermine rein. Und natürlich, weil ich pädagogisch unglaublich begabt bin, habe ich ihn genommen und auf den Schreibtisch gesetzt. Auge in Auge mit Papa. Und dann stellt man immer so intelligente Fragen wie, Marcel, sollst du malen an der Tapete?
Nein, Papa.
Was soll Papa jetzt mit dir machen? Er schaut mich an und sagt,
mich lieb haben, Papa.
Und ich habe die Lektion für mein Leben begriffen. Leute, das Geheimnis des Lebens mit Gott ist, lass dich lieben. Mach es nicht mit deiner eigenen Religiosität. Mach es nicht, weil du denkst, man muss das machen. Mach es nicht, weil du glaubst, du musst den Erwartungen von XY entsprechen. Sondern sei clever und sei weise genug zu begreifen, im Reich Gottes gibt Gott uns zuerst, was wir brauchen, wenn er will, dass wir irgendwas machen. Und wenn er dich füllt, dann kannst du die Dinge tatsächlich tun. Und ich merke, das ist das Geheimnis. Und ich wünsche dir das heute Morgen, dass du merkst, hey, Gott lädt mich ein. Gott lädt mich ein, meine Verdammnisgefühle loszulassen. Gott lädt mich ein, diesen frommen Druck ein bisschen rauszunehmen. Gott lädt mich ein, wieder bei ihm aufzutanken und zu merken, wow, zuerst muss ich mal den Akku aufladen, bevor ich hier irgendwas mache. Und vielleicht stellst du auch fest, auch bei dir zu Hause, so viele Dinge sind so schwierig geworden, weil du vergessen hast, wo deine Kraft eigentlich herkommt. Und heute Morgen ist so ein Moment. In der Bibel gibt es in Hesekiel dieses Bild, dass der Thron Gottes da ist und vom Thron Gottes fließt der Strom des Lebens. Und das passiert heute Morgen, dass der Heilige Geist so einen Strom des Lebens gibt. Und das Erste, was du musst mal deine Füße reinstellen und sagen, Herr, ich will aufhören, meine eigenen Wege zu gehen, ich will deine Wege gehen, Herr. Dann kommt der Strom hoch bis zu den Knien und du sagst, Herr, wirklich komm mit deinem Heiligen Geist. Berühre mein Gebetsleben, berühre die Richtung, die ich habe, dass dein Leben aus Gebet herauskommt. Dann merkst du, wie das Wasser steigt und am Ende bis zu deiner Hüfte geht, so sagt die Bibel. Und du merkst, Gott, ich will es gar nicht aus meiner Kraft, sondern ich will es aus deiner Kraft machen. Und der Heilige Geist kommt und dann spürst du, wie diese Leichtigkeit kommt, wenn du anfängst, dass der Heilige Geist dich bewegt und du schwimmst in seiner Gegenwart. Und dieser Strom kommt und er berührt jeden Bereich deines Lebens, der krank ist. Und dort, wo dieser Strom der Liebe hingeht, da macht er was gesund. Das ist die Ursache, warum Gott dich einlädt und sagt, ey, hol zuerst meine Liebe. Weil nur dann hast du eine Perspektive, gesund und heil und entspannt und glücklich und fröhlich und was auch immer, wirklich dein Leben zu leben und Gott zu dienen. Jesus sagt nicht umsonst, meine Last ist sanft und leicht. Halleluja. Weil wenn du aus seiner Liebe liebst, dann ist es nicht schwierig. Wenn du es aus deiner Kraft machst, dann reicht das meistens nicht. So deshalb heute Morgen die Einladung Gottes an dich. Wenn wir hier zusammen sind, die Lobpreiser kommen nach vorne und sie dienen uns und sie nehmen uns mit. Wir waren und sind in der Gegenwart Gottes, aber dann gehen wir bewusst einen Schritt hin. Dann öffnest du deinen Geist und sagst, Herr, ich brauche das, dass du mich neu mit deiner Liebe füllst. Gott, ich brauche diese Berührung und ich danke dir für diese unglaublich gute Kirche, die hier ist, die mir hilft, in deiner Gegenwart zu stehen, die mir hilft, voranzukommen. Vater, ich danke dir, dass du mich auflädst mit dieser Liebe. Und wann immer der Heilige Geist in diesem Prozess dich plötzlich berührt und sagt, ey, da gibt es aber noch jemanden, dem hast du nicht vergeben, da gibt es noch Bitterkeit. Hey, wenn der Strom der Liebe da ist, dann ist das die beste Chance, deine Berührung der Heilung zu erleben. Und während der Strom läuft, erlebst du sogar, wie der Herr deine Seele und deinen Körper berührt. Weil in diesem Fluss der Liebe wird alles gesund. So nimm heute Morgen diese unglaubliche Chance wahr, in Gottes Gegenwart zu gehen und diese Berührung seiner Kraft und seiner Liebe abzuholen. Ich schließe mit diesem Satz, der im Römerbrief steht, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Lasst uns aufstehen und uns diesem Strom der Liebe ganz bewusst aussetzen. Lass es zu, dass Gott dein Herz berührt. Dass er dich ganz neu zum Schwimmen bringt, dass du ganz neu in diese Freiheit hineinkommst. Sag dem Teufel, ey, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Sag diesen Gedanken, die dir sagen, dass du es nicht richtig machst. Dass du ihm sagst, hey, die Gnade Gottes in meinem Leben reicht aus. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du kommst mit diesem Strom deiner Wiederherstellung. Dass diese erste Liebe so großartig ist, weil es deine Liebe ist, die wir nicht machen können. Die uns beschenkt, die uns erneuert, die uns wiederherstellt. Danke dafür. Herr, wir wollen unseren Stolz beiseite legen. Wir wollen aufhören, so zu tun, als wenn wir alles hätten. Und wir wollen dir sagen, wir brauchen deine Liebe.